Heute zu Gast im Podcast ist der Maurice, CMO und CPO von Bendesk.
Dann aber natürlich hier über die Social Media Kanäle und so weiter. Da haben wir ganz einfach mit Lead Magnet gearbeitet, ja. Ein Buch erstellt, wie managst du deine Benefits als Firma am besten oder wie machst du BRV am besten oder sonst irgendwas, ja. Klassische Lead Magnets, wo wir erstmal Value darstellen und haben dann über E-Mail-Marketing da gezielt quasi die Value-Strecke ausgebaut und uns als Spezialist dargestellt, Thought-Leader dargestellt und sagen dann, okay, irgendwann kommt es dann natürlich zur Conversion. Magst du mit uns sprechen? Sollen wir mal einen Beratungsbuch machen? Und so.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Digital Growth, produziert von uns, Digital Umsetzen. Und in dieser Woche habe ich wieder einen mega spannenden Gast. Hier der Maurice Hoffmann, CMO und CPO bei Bendesk. Und Bendesk ist eine cloudbasierte Plattform für die Verwaltung von Mitarbeiterbenefits. Und wir sprechen darüber mit Maurice über die Entstehung von Bendesk, wie das Ganze angefangen hat, tatsächlich als Maklerbüro sich dann weiterentwickelt hat. Und wie Maurice heute opportunistisch vorangeht, Painpoints seiner Customer identifiziert und dabei Produkte digital anbietet und diese dann mit einbindet bei den Kunden. Das Wichtigste war der Fokus, den sie dabei hatten und welche Rolle das gespielt hat. Das diskutieren wir heute im Podcast. Nebenher sprechen wir natürlich auch über viele andere Sachen, unter anderem wieder die Akquise, wie funktioniert das bei Bendesk, und Maurice erklärt, was bei der Akquise bei Bendesk sehr, sehr gut funktioniert und wo sie sich in die Zukunft weiterhin entwickeln. Wir sprechen auch unter anderem über Pricing und Pricing-Strategien und woher Maurice so die hohe Anzahl an Leads generiert. Also eine mega spannende Episode. Ich freue mich und sage bis gleich. Hi Maurice, freut mich riesig, dass du hier bist. Ich habe euch einen richtig spannenden Gast mitgebracht, der Maurice vom Bendesk. Und ich würde dich bitten, dich einfach kurz vorzustellen.
Ja, wunderbar. Hi, ich bin Maurice Hoffmann, bin 47 Jahre alt, bin CMO und CPO bei Bendesk.
Was ist Bendesk und was für ein Problem löst ihr tatsächlich?
Bendesk kümmert sich im Allgemeinen um Mitarbeitervorteile für Arbeitgeber. Das heißt, wir verwalten alles, was Arbeitgeber ihren Arbeitnehmern zur Verfügung stellen wollen, seien es sowas wie BAV, also betriebliche Altersvorsorge, betriebliche Krankenvorsorge, bis hin zu Benefits wie ein Jobfahrrad, Essenzuschuss oder anderes.
Was ist denn so die Story eigentlich? So, was hat euch dazu bewegt, das Ganze zu starten?
Ja, angefangen haben wir tatsächlich als langweiliges Maklerbüro, ja, wo Firmen über uns die BAV abgewickelt haben und vielleicht noch andere Versicherungen. Und darüber ist dann aber gekommen, weil wir einen relativ großen Fokus haben auf Service und da auch, würde man sagen, ausgezeichnet sind, dass Firmen zu uns gesagt haben, hör mal, ihr macht das so gut mit der BAV zum Beispiel, der betrieblichen Altersvorsorge, könnt ihr nicht auch den Essenszuschuss für uns machen, den Sachkostenzuschuss für uns machen und so weiter, weil all das viel Verwaltung bedarf und wir den Arbeitgebern jetzt schon über die Versicherungsprodukte viel von diesem täglichen Verwaltungskram, dieses Daily Business quasi weggenommen haben. Und sie dann gesagt haben, hey, das ist ein super Service, bitte mach das für uns weiter in anderen Bereichen.
Das heißt praktisch, euer MVP hat schon, ich sag mal, außerhalb der Plattform-Bubble existiert, wo ihr den Service einfach mal offline angeboten habt, richtig?
Ja, genau. So haben wir quasi gestartet, und als das dann immer mehr und mehr und mehr wurde und natürlich auch sich Apps und so weiter immer weiter herausgearbeitet haben, haben wir dann vor 4 Jahren oder so beschlossen, dass wir eigentlich gerne das aufteilen würden, eine Software nutzen würden, um quasi die Benefits und das Benefit-Angebot einmal für den Arbeitgeber verwaltbar zu machen und für den Arbeitnehmer nutzbar zu machen. Ja? Und da ist dann über unsere App ja dazugekommen. Und jetzt betreuen wir das quasi in einem Offline-Online-Mix, wo wir die Benefits, die neuen Benefits, alle in online darstellen und der Mitarbeitende sowohl als auch die HR-Abteilung quasi da verwalten können. Aber im Offline-Bereich, gerade im Vorsorgebereich, ist noch sehr viel persönliche Beratung und so weiter, die man aber aus dem App heraus buchen kann.
Wie habt ihr denn eure, ich sag mal, physische Dienstleistung anfangs digitalisiert? Habt ihr direkt das ganze Service-Portfolio angeboten? Ich glaube, das ist schon ziemlich viel, was ihr wahrscheinlich da gemacht habt. Oder habt ihr da euch auf, ich sag mal, Kernbereiche konzentriert?
Bei der Digitalisierung waren wir sehr opportunistisch, weil man hätte einfach alles digitalisieren können, aber wir sind darauf gegangen und sagen, okay, was wollen die Kunden als erstes? Das stellen wir dar und wo beheben wir möglichst viele Probleme direkt am Anfang? Das haben wir dann später nochmal ein bisschen angepasst und optimiert. Also am Anfang sind wir hingegangen, haben das Onboarding für eine BAV zum Beispiel komplett digital gemacht, haben diese Webinar-Sachen und einige andere Sachen komplett digital gemacht. Da ist uns aber dann aufgefallen, dass wir auf dem Weg dahin in die totale Digitalisierung viel von unserem Service und von diesem High-Touch-Gefühl haben liegen lassen. Ja, sind also da wieder einen Schritt zurückgegangen in den Bereichen, wenn es um die Vorsorge geht, weil wir reden hier von Vertrauen, wir reden von Rentevorsorge und so weiter, haben dort sehr viel persönlich gelassen und die Digitalisierung in anderen Bereichen viel schneller und stärker vorangetrieben.
Verstehe. Wie kann man sich das Ganze strategisch vorstellen? Also vor allem ist in deiner Position, du hast jetzt viele verschiedene Opportunitäten, trotzdem braucht man da irgendwo einen klaren Fokus. Was priorisiert man? Also wie gehst du da typischerweise vor?
Ja, vom Markt leiten lassen. Ja, so ein bisschen wie Shakespeare sagt, ne, ich lass mich von den Spuren führen, auch da vom Markt führen lassen. Nicht hingehen mit einer Voreingenommenheit und das dann alles, egal was man hört, egal was man sieht, irgendwie immer da auf dieses Ergebnis hinbiegen wollen, sondern ganz klar gesagt, okay, was sagen uns denn da die Leute? Ich bin jetzt seit ein bisschen mehr als ein Jahr beim Bendesk und das Erste, was ich gemacht habe, ich habe mit Leuten geredet. Bin auch da für 2 Monate mal in den heißen Stuhl gegangen und habe zum Beispiel die Jahresgespräche mitgeführt. Und da habe ich sehr klare Antworten bekommen. Immer mal wieder konnte ich eine Frage unterstreuen. Hey, was gefällt dir eigentlich an Bendesk oder was erwartet ihr von uns oder hier und so weiter. Sowohl auf der Arbeitgeber als auch auf der Arbeitnehmer. Das heißt, da muss man ganz im Englischen würde man sagen humbling, also sehr unvoreingenommen sein und sich selbst zurücknehmen und sagen, okay, was möchte die Zielgruppe da haben und wie gehe ich daran, das zu erfüllen und gleichzeitig das Problem, was ich mir eigentlich vorgestellt habe, in unseren Vorzügen da auch weiter zu agieren. Und so sind wir da hingekommen, dass wir gesagt haben, okay, wir machen quasi eine Mischlösung aus sehr viel, sehr persönlicher Betreuung, aber auch dann, um Skalierung zu erreichen, digitaler Support.
Wie stellst du denn da sicher, dass du, ich finde das mega spannend, wie stellt man da sicher, dass man, wenn der Markt sagt, ja, das möchte ich, das möchte ich, das möchte ich, aber man hat noch in keiner einzigen Dienstleistung eine Sättigung irgendeiner Weise erreicht, dass man, ich sag mal, Zufällefässer aufmacht. Wie sieht so da so ein Prozess bei euch aus?
Ja, ist eine super Frage. Was wir im gleichen Zeitraum gemacht haben, und das war halt das irgendwie das Angenehme, dass ich neu war. Ich habe halt nicht nur extern gesprochen, sondern auch intern gesprochen. Und da stellte sich ganz relativ schnell ein Bild heraus, das zeigte, okay, wo sind unsere Stärken? Wo unterscheiden wir uns von dem Wettbewerb auch? Und habe dann gesagt, okay, alles, was unseren Stärken zuspricht, das ist erstmal unser Fokus. Das heißt, man kann nicht versuchen, alles für jeden zu sein, das funktioniert nicht, ja, sondern man muss eine Mischung finden aus, wonach fragt der Markt und wo sind die eigenen Stärken. Und daraus hinaus kann man dann wachsen und sagen, okay, opportunistisch getrieben, wenn das eine Vorgehensweise die ist, die man gerne macht, bei mir ist das so oder bei uns als der Firma ist das auch so, dass man sagt, okay, was sind denn die Bereiche, die sehr nah da dran liegen, sowohl an den eigenen Stärken, also wo man es nicht so weit strecken muss, um das zu erfüllen, und wo der Markt auch eine sehr große Nachfrage hat. Und so sind wir dann gewachsen und haben das dann dementsprechend weiter ausgebaut. Da gab es auch vor einem halben Jahr nochmal so eine kleine Zäsur, wo wir gesagt haben, Okay, nochmal zurück. Wir haben jetzt ganz viel gemacht in dem halben Jahr, wo ich bis dahin da war. Und wo müssen wir uns nochmal drauf fokussieren? Was sind nochmal die wichtigsten Elemente? Was ist unsere Cash Cow? Ja? Wo verdienen wir am meisten Geld mit? Und wo bewegen wir das meiste bei unseren Kunden? Weil wir sind in einem B2B2C-Geschäft. Da muss man mal sehr genau darauf achten, wie die Dynamiken da sind. Und als wir das dann gemacht haben, seitdem würde ich sagen, liegen wir da eigentlich
sehr gut. Auch so ein, ich sag mal, typischerweise nach Pareto so die 20% identifiziert, ich sag mal, die das Geschäft wirklich treiben, oder wie war das so bei euch?
Ja, so kann man es sagen. Ne? Wir haben jetzt nicht versucht, das Raumschiff zu bauen, weil wir gewusst hätten, oh mein Gott, da brauchen wir so viel Arbeit für, sondern haben auch da, ich habe 10 Jahre in New York gewohnt, habe da auch im Business 10 Jahre lang gearbeitet, und da kommt so ein bisschen die Mentalität her, die ich dann dazu gebracht habe, was auch sehr gut ohnehin passt zur Firma ist. Wir haben nicht versucht, mit allem direkt perfekt zu sein. Das ist ja dieses Pareto, ne? Man wird nicht perfekt. Sondern versucht, so gut zu sein wie eben möglich mit einem angemessenen Aufwand. Und haben dann gesagt, okay, wir könnten jetzt versuchen, perfekter zu sein, oder wir können versuchen, andere schwerwiegende Probleme auch noch zu lösen. Ja? Und dann im Weiteren versucht man natürlich in den Bereichen, wo man ist, stetig sich zu verbessern, das heißt immer weiter an diese 100% zu kommen, mit dem klaren Verständnis aber, dass wir nie 100%ig perfekt werden. Ne? Das gibt es einfach. Wir können aber nur versuchen, heute besser zu sein, als wir gestern waren, und dafür zu sorgen, dass wir morgen noch mal ein Stück besser sind als heute.
Eine zweite Sache, die du gesagt hast, die sehr interessant ist, also auf einer Seite betrachtest du, ich sag mal, Serviceleistung je nach Profitabilität, beziehungsweise wie viel bei rumkommt am Ende des Tages. Auf der anderen Seite auch der Impact beim Kunden. Wie misst man den Impact tatsächlich, wenn man, ich sag mal, komplementäre Servicegüter anbietet?
Auch wieder eine gute Frage. Wie misst man das? Also das Erste ist natürlich, man spricht natürlich nicht nur mit einem Kunden, man spricht mit verschiedenen Kunden. Und ganz einfach gesagt, man hat nach Listen gefragt, was wollt ihr haben? Top 5 Sachen, die ihr heute unbedingt gelöst haben müssen. Das ist natürlich sehr subjektiv betrachtet. Wenn man dann aber mal nicht nur mit einem Kunden, sondern mit 20 Kunden spricht, merkt man relativ schnell, die Realität ist, die Antworten unterscheiden sich nicht so gravierend. Ja, das heißt, okay, wo ist jetzt ein Painpoint, den ich schnell lösen kann? Das heißt, das möglichst hoch auf der Liste der Painpoints, möglichst schnell eine Lösung von uns. Das war so die Mischung, wie wir da dran gegangen sind, um zu sagen zu können, okay, da kommen wir relativ schnell dran. Und danach ist natürlich immer weniger die Gewichtung auf der anderen Seite oder halt der Aufwand bei uns auf der einen Seite oder auf der anderen Seite, wie wir das zusammengebracht haben. So haben wir das gemacht. Wir haben jetzt keine anderen wissenschaftlichen Lösungen da dran gebracht, weil dafür ist das sehr viel Bauchgefühl und sehr viel, man konnte es nicht an KPIs unbedingt festmachen. Weil, wie gesagt, wir sind im Vertrauensgeschäft, wir sind in einem Arbeitgeber-Branding-Geschäft unterwegs. Da kann man schwer mit KPIs arbeiten. Sondern wir haben gesagt, okay, wonach fragen Sie auf der einen Seite, sowohl die Arbeitgeber als auch die Arbeitnehmer, haben das dann gemeinsam mit denen besprochen, mit den Arbeitgebern besprochen, weil das sind am Ende des Tages unsere Vertragspartner, und haben dann versucht, okay, eine Roadmap aufzustellen, das können wir bis dann lösen und so weiter. Folgender Punkt bis dahin, weiterer Punkt bis dahin.
Wo ihr denn damals so gestartet seid, kann ich mir gut vorstellen, dass die Akquise, ich sag mal, die am Anfangsprima war, wahrscheinlich sehr, sehr Sales getrieben, auch noch vom vorherigen Geschäft. Wie hat sich das bis heute jetzt weiterentwickelt? Ist es halt immer noch stark Sales getrieben, oder spielen jetzt, ich sag mal, digitale Kanäle vielleicht auch eine größere Rolle?
Lustigerweise haben wir lange Zeit, funktionierte das Sales über Word of Mouth. Das heißt, in dem Geschäft, in dem wir sind, dadurch, dass wir Arbeitgeber haben und Mitarbeiter haben, das heißt, auf der arbeitgebenden Seite wechseln die Leute, die Mitarbeiter wechseln und haben uns dann jeweils mitgenommen, wenn es gut funktionierte. Deshalb ist auch da Qualität und Kundenzufriedenheit ist unser oberstes Gut. Ja, wir sind zwar Versicherungsmakler in unserem traditionellen Geschäft her, haben aber auch da immer und immer sehr forciert, dass wir sagen, wir überreden keinen zu irgendetwas. Der Vertragsabschluss zur Versicherung X oder Produkt hier ist nicht so wichtig wie Zufriedenheit unseres Ansprechpartners, sei es Arbeitgeber- oder Arbeitnehmerseite. Weil das ist das Teuerste, was wir haben können, dass irgendjemand sagt, die haben mich da in irgendetwas reingeredet, was ich am Ende nicht haben möchte. Ja, das heißt, da haben wir uns dann gesagt, okay, unser Ziel, was wir erreichen müssen oder wollen, ist nicht der Vertragsabschluss, sondern dass unser Ansprechpartner, egal Arbeitgeber- oder Arbeitnehmerseite, sich so fühlt, dass sie sagen, ich habe alles, was ich brauche, um eine sehr gute Entscheidung zu treffen. Ja, was das auch immer im Einzelnen braucht. Von daher waren wir servicegetrieben am Anfang. Wir haben jetzt seit circa einem halben Jahr die Sales-Kanäle eröffnet und sind auch noch da weiter dabei, die zu erweitern. Das heißt, Lead-Gen ist natürlich sehr wichtig. Unsere Webseite haben wir gerade neu gelauncht. Wir werden weitere Landing-Pages launchen. Wir haben Lead-Generierung über die Social-Kanäle versucht. Viel Trial and Error, sind da aber auch noch im Prozess. Jetzt ist es aber so, werden wir im Oktober, November, Dezember immer so 5 Leads oder so hatten gleichzeitig, haben wir jetzt fast 100 Leads zu einem Zeitpunkt. Das heißt, wir haben jetzt im Monat mehr Abschlüsse, als wir vorher Leads hatten. Ja, das ist natürlich ein riesengroßer Unterschied. Aber auch da sind wir noch nicht am Ende der Reise. Dort versuchen wir immer noch mehr aus. Aber das, was wir jetzt machen, ist Geschwindigkeit, fail fast. Ja, das heißt, wir probieren auch da wieder etwas 80% gut zu machen, raus damit, testen, was der Markt dazu sagt, es entweder modifizieren oder wenn wir sehen, okay, das bringt nichts, abschalten, anderen Weg einschlagen. Ja, probieren da sehr agil zu sein in der Art und Weise, wie wir vorgehen.
Spannend. Erinnert mich an unsere interne Arbeitsweise. Da haben wir echt auf Kopfschmerzen.
Sehr gut.
Die Kunden kriegen Kopfschmerzen manchmal, wenn wir denen sagen, nee, wir müssen das jetzt einfach so auf den Markt hauen und dann schauen wir, was dabei rumkommt. Weil man will das immer gerne so, ich sag mal, perfekt haben, obwohl man weiß eh nicht, was perfekt ist letztlich. Ne? Richtig.
Noch nie perfekt.
Okay, spannend, verstehe. Also es ist anfangs Service getrieben. Das heißt, ihr habt erstmal eine Art Referral-Kanal aufgebaut und aus dem Referral-Kanal heraus baut ihr jetzt Sales-Kanäle auf. Und diese Sales-Kanäle, wo du jetzt von Leads gesprochen hast, was verstehe ich genau unter Leads? Das ist dann Marketing-Qualified Leads, das ist Leute tragen zum Beispiel ein für eine Art White Paper, so eine Geschichten, oder ist es eine Stufe weiter?
Eigentlich mittlerweile ein Stück besser. Das heißt, die Leads, die wir aktuell bekommen, die haben einen klaren Bedarf formuliert für eines unserer Produkte in unserem Portfolio, sei es im Versicherungsbereich oder im anderen Benefitbereich. Das Gute, was wir natürlich haben, ist, dass die BAV ist ein Produkt, was sie alle machen müssen. Es ist gesetzlich vorgeschrieben, dass Arbeitgeber BAV anbieten und dort auch ihre Mitarbeiter entsprechend darüber unterrichten, wie sie BAV anbieten und wie das funktioniert und wo die Vorteile sind. Etwas, was wir den Arbeitgebern komplett abnehmen, wenn sie denn möchten. Das ist eine Serviceleistung von uns, diese Unterrichtung, Webinare, persönliche Einzelgespräche und so weiter. Das ist ganz viel Kopfschmerzen, weil sich natürlich in der BAV gerade in den letzten 3 Jahren unheimlich viel geändert hat in der Gesetzgebung. Jetzt zum 1.8. auch schon wieder. Und da sind natürlich die Kunden immer froh, wenn sie da das quasi rüberdrücken können und sagen können, okay, ihr macht das für uns, ihr sorgt dafür, dass wir rechtssicher sind, es ist alles dokumentiert, hervorragend, please do. Ja? Jetzt habe ich die Frage ein bisschen vergessen.
Genau, also du hast die Frage eigentlich schon fast komplett beantwortet. Also ging erstmal darum, praktisch die Leads, was ich verstehen wollte, ist, Von was für einer Art von Lead sprechen so. Tatsächlich? Aber das hast du ja eigentlich gerade schon beantwortet.
Ja, die meisten unserer Leads sind tatsächlich schon vorqualifiziert, weil wir dort entweder uns bei Plattformen eingeschrieben haben oder jetzt auch teilweise Plattformen nachbauen, die diese Qualifizierung für uns vornehmen. Dann aber natürlich hier über die Social Media Kanäle und so weiter, da haben wir ganz einfach mit Lead Magnet gearbeitet, ja. Ein Buch erstellt, wie managst du deine Benefits als Firma am besten oder wie machst du BRV am besten oder sonst irgendwas, ja. Klassische Lead Magnets, wo wir erstmal Value darstellen und haben dann über E-Mail-Marketing da gezielt quasi die Value-Strecke ausgebaut und uns als Spezialist dargestellt, Thought-Leader dargestellt und sagen dann, okay, irgendwann kommt es dann natürlich zur Conversion. Magst du mit uns sprechen? Sollen wir mal ein Beratungsgespräch machen und so weiter? Das ist ein viel, viel längerer Weg, als über eine Plattform schon vorqualifizierte Leads zu haben, weil wir dann über diese Lead-Magnet-Strecke müssen wir natürlich den Lead erst entwickeln. Ja, die fangen bei null an, bei einem groben Interesse für Benefits an oder was auch immer der Lead-Magnet ist. Und dann müssen wir ihnen natürlich sagen, okay, zwischen ein grobes Interesse zu, ich habe einen Bedarf, den Bedarf ist formuliert und sie wenden sich an uns, ist natürlich eine viel, viel längere Reise als das andere. Ist aber für eine reine Skalierung natürlich viel besser. Weil da ist der Funnel natürlich viel größer, aber auch die Conversion Rates sind andere. Während in den qualifizierten Leads, kann ich sagen, haben wir 20-30% Conversion. Ne? Dauert immer noch seine Zeit. In dem anderen Funnel sind wir in diesen typischen, man sagt ja immer, 3% passiert, ohne dass man irgendwas macht, einfach nur, weil man was geschrieben hat. Ja, 3% Conversion hat man immer. Da sind wir so um 5-7% Conversion Rate. Also auch nicht grandios, aber auch nicht schlecht. Ja, immer noch besser als 50-50 im Sinne von, hab was gemacht oder hab gar nichts gemacht. Aber ja, wir fokussieren uns auf die qualifizierteren Leads, weil natürlich viel höherer Ertrag, sind teurer im Erstpreis, aber sind schneller entwickelt.
Verstanden. Wenn ihr, ich sag mal, soziale Kanäle testet, wie zum Beispiel Facebook versus LinkedIn, was ich oftmals gesehen habe, auch wenn ich mit Kunden gesprochen habe und die mir dann zum Beispiel gesagt haben, ja, LinkedIn, das haben wir schon mal ausprobiert, hat bei uns zum Beispiel nicht funktioniert, dass sie die gleichen Beträge tatsächlich nehmen für Facebook und für LinkedIn, was von der Theorie her erstmal richtig ist, dass man irgendwie sagt, okay, ich will diese Kanäle vergleichen. Allerdings vergessen viele, dass man auch irgendwie eine statistisch relevante Zahl braucht, um wirklich die Kanäle irgendwie miteinander vergleichen zu können. Damit man auf diese Zahl kommt, braucht man zum Beispiel bei LinkedIn viel, viel mehr als bei Facebook, weil einfach die Leute, die sich dort aufhalten, teurer sind, ne? Sind einfach wertvoller. Wie macht ihr das, wenn ihr jetzt, sag ich mal, Kanäle testen wollt?
Ja, da ist erstmal ganz wichtig, wie du schon gesagt hast, ne, dass man die Kanäle versteht. Man kann nicht Instagram und LinkedIn vergleichen. Man kann nicht Twitter und Facebook vergleichen. Das sind grundsätzlich andere Kanäle, die anders funktionieren und wo man drauf aufpassen muss, okay, warum ist die Zielgruppe auf Kanal A versus Kanal B? Ja, und dann dementsprechend daran angepasst halt schaut, okay, klar möchte ich die vergleichen, aber es ist kein Apfel-zu-Apfel-Vergleich. Ja, und unter den Kriterien versuchen wir das dann. Das heißt, wir gehen hin und sagen, okay, wir schauen uns Facebook an, erarbeiten uns, wie Facebook funktioniert, sagen dann, okay, was für ein Budget muss dahinter stellen und dann natürlich gemessen an, nicht unbedingt Budgetaufwand, aber von, was erwarten wir, wie viel haben wir von der Erwartung erfüllt. Gleiches machen wir bei LinkedIn, gleiches machen wir bei Instagram. Twitter zum Beispiel war für uns ein absolut irrelevanter Kanal, weil der hier in Deutschland zumindest für uns hat nichts gebracht, ja. Die Zielgruppe ist nicht auf Twitter, die sind auf Instagram und sonst irgendwas. Wären wir jetzt internationaler, in den USA vor allen Dingen, dann würden wir Twitter zum Beispiel noch mitspielen. Aber das haben wir zum Beispiel sehr schnell abgeschaltet, weil da tat sich einfach nichts. Und so nehmen wir das jetzt. Das heißt, wir auf der einen Seite betrachten wir jeden Kanal individuell, erstellen ein Konzept, das für den Kanal angemessen ist, und dann machen dann die Abwägung zwischen Zielsetzung und Erreichung und nehmen dort den Prozentsatz, die Conversion, und dann vergleichen wir die Conversion Rates. Ne? Und dann am Ende natürlich, wenn wir sagen, okay, wir haben die Conversion Rates so weit hochgeschraubt, dass sie für jeden Kanal irgendwie anpassen, gucken wir uns danach an, okay, Jetzt, da wir da eine Gleichschaltung der Conversion Rates haben und wissen, okay, wie kommen wir zu welcher Conversion Rate in welchem Kanal, wo erreichen wir denn dann den höchsten Wert für uns als Firma? Mhm. Ja, wir wissen jetzt, wie man die Kanäle bespielt. Wir wissen, wie wir dort zum Ziel kommen. Ist aber das, was wir auf jedem Kanal als Ziel erreichen, ist das denn das Gleiche für uns als Firma? Ja, kommt da der gleiche Wert bei raus? Oder wo kommt der bessere Wert bei raus? Mhm. Oder was wollen wir dann erreichen? So haben wir zum Beispiel, LinkedIn ist für uns ein Sales-Kanal, während wir Instagram zum Beispiel ein reines Employer-Branding, ein reines Thought-Leadership und so weiter machen. Wo wir sagen, wir kommen aus einer ganz anderen Richtung. Ja, und Facebook ist so eine Mischung daraus, aber fast mehr Berichten, Entertainment, viel näher an Instagram als an LinkedIn. Weil LinkedIn ist so ein spezieller Kanal, da gehen wir komplett anders ran. Da ist auch unsere Zielgruppe anders gesetzt. Ja, von daher ist es diese eierlegende Wollmilchsau, wo man sagt, alle Kanäle müssen das Gleiche erreichen. Das funktioniert einfach nicht, weil die sind zu unterschiedlich.
Verstanden. Interessant. Ich versuche das gerade mal zu verarbeiten. Du hast am Anfang gesagt, ihr müsst zwei Parteien zufriedenstellen. Das heißt, ihr habt auf der einen Seite den Arbeitgeber, aber auch den Arbeitnehmer. Und wenn der Arbeitnehmer, ich sag mal, den Arbeitgeber wechselt, dann passiert es, dass er euch mitnimmt und euch weiterempfiehlt. Mhm. Das heißt, den Arbeitnehmer könntet ihr rein theoretisch besser über Instagram erreichen. Von der Theorie her. Ich hatte mal einen ähnlichen Case im Gesundheitsbereich, wo wir auch mal so rumgespielt haben mit Instagram. Und den Arbeitgeber auf LinkedIn. Worauf ich hinaus möchte, ist, kann man dieses Word of Mouth, was ihr jetzt nicht digital stattfindet, digitalisieren über Instagram oder über TikTok oder so eine Geschichten. Habt ihr darüber schon mal nachgedacht?
Also nochmal auf den ersten Punkt einkommen. Wir beschäftigen uns eigentlich gar nicht mit dem Arbeitnehmer. Wir sind komplett Arbeitgeber ausgerechnet, wenn es um unsere Werbung angeht, weil der Arbeitnehmer ist kein Vertragspartner von uns und er hat auch keinen kommenden Einfluss darauf. Was wir aber darstellen ist, uns konstant als Thought Leader aufstellen und gewisse Grundsätzlichkeiten darstellen. In dem Instagram machen wir es viel auf einem niedrigeren Niveau als jetzt auf einem LinkedIn. Und LinkedIn gehen wir sehr spezifisch, sehr in die Tiefe und so weiter, weil wir auch mehr Platz und mehr Raum haben. Wenn wir auf einem Instagram sehr mehr plakativer, sehr vereinfacht, viel mehr als Unterhaltung darstellen und viel mehr emotionaler vorgehen. Ja. Das ist da der Unterschied. Sowas wie TikTok und so weiter haben wir bis jetzt noch nicht benutzt. Wollen das aber aufbauen, weil wir natürlich jetzt auch nicht auf den Kopf gefallen und sehen natürlich, dass diese Real Short Video und so weiter, Webinare und so weiter, dass da die Reise hingeht. Mussten aber erstmal rein inhaltlich unseren Content aufräumen und die Art und Weise, wie produzieren wir Content, welchen Content ist überhaupt für unsere Zielgruppe interessant. Und jetzt dann schauen wir uns mehr und mehr um, wie pushen wir den Content dann nach außen? Was ist denn da das Medium? Ne? Und da ist natürlich der einfache Post zu erstellen viel einfacher, als ein Video zu erstellen. Da waren wir so ein bisschen, ich will nicht sagen faul, aber haben dann gesagt, okay, gehen da erstmal den einfacheren Weg. Aber gerade wenn es um die Automatisierung geht, ist es natürlich einfacher. Aber die Videokomponente ist absolut ein Muss, ja.
Was für eine Relevanz haben Testimonials zum Beispiel? Habt ihr mal mit Video-Testimonials gearbeitet in Form von Ads?
Noch nicht, aber im Grunde ist ja unser, wenn wir ganz an den Anfang springen, das sind ja alles Testimonials. Der Mitarbeiter geht zum neuen Arbeitgeber, sagt, ich bin super betreut worden von der Firma Bendes im Bereich BAV. Bitte sprecht mal mit denen oder wie, ich weiß nicht, wie ihr das hier macht, aber wenn ihr mit dem sprechen wollt, macht das doch mal. HR-Leute, die von einer Firma nach der anderen wechseln, sind auch Testimonials. Hör mal, wir haben in meiner alten Firma, habe ich hervorragend mit Firma XY gearbeitet. Ich sehe, ihr habt hier gerade nichts. Wollen wir mal mit denen sprechen? Oder wir sind viel auf HR-Meetings, wo eine HR-Person quasi als Testimonial dient, um die anderen in der Gruppe irgendwie darzustellen, so nach so, hey, mit denen arbeiten wir sehr gut. Also es ist momentan sehr, sag mal, analoge Testimonials, die uns da weiterhelfen. Das zu digitalisieren, da quasi das für eine größere Reichweite zu machen, weil momentan ist das ja sehr one-to-one. Ja? Ein Testimonial geht hin und spricht mit einer Firma anstatt mit 100 Firmen. Und da käme dann die Digitalisierung dahin. Das Programm haben wir so noch nicht aufgesetzt. Das ist auch so ein so eine Checkbox, die noch offen ist. Da sind wir aber noch nicht. Da wollen wir auf jeden Fall hinkommen. Weil auch da wieder natürlich, es ist natürlich viel cooler, wenn das eine Testimonial 1000 Leute anspricht. Und wenn ich dann meine durchschnittliche Conversion Rate von 10% habe, macht das bei 1000 viel mehr Spaß als bei 1. Ja, da brauche ich immer 100%, um irgendwas davon zu haben. Und das ist natürlich schwierig.
Nee, wir haben da viele Experimente gemacht rund um Videotestimonials und textbasierte Testimonials. Ja. Videotestimonials kommen einfach viel, viel besser an. Mag sein, dass es daran liegt, dass auch Emotionen übertragen werden, einfach über ein Video. Und ein Text liest sich einfach platt. Und da kommt nicht viel bei rum. Und man glaubt es oftmals auch nicht, ob das wirklich so geschrieben wurde oder sich das jemand einfach nur ausgedacht hat. Ja, okay, absolut. Spannend. Ja. Vielleicht verlassen wir einfach mal, ich sag mal, die Ebene Acquisition, wo wir jetzt so viel drüber gesprochen haben, reisen mal weiter hin zum Onboarding. Also ihr habt jetzt jemanden für euch gewonnen, ihr habt ihn überzeugt und ihr möchtet den jetzt onboarden. Wie funktioniert das in eurem Fall?
Ja, ist auch da wieder kompliziert, weil wir müssen ja zweimal onboarden. Wir müssen einmal die Firma onboarden, und wir müssen den einzelnen Mitarbeiter onboarden. Das haben wir auch von teamseitig getrennt voneinander. Das heißt, das Firmen-Onboarding macht bei uns klassisch Customer Success, die in die Gespräche relativ früh mit reinkommen und dann den Weg aufzeigen, pass mal auf, das passiert im Rahmen des Onboardings, die Informationen müssen ausgetauscht werden und so weiter. Da gibt es auch einen Document Exchange und so weiter und das ist relativ ja, sehr altmodisch, würde ich fast sagen. Weil da geht es nicht um Digitalisierung, natürlich Dokumentenaustausch und so weiter, aber da müssen die Firmen auf die Plattform gebracht werden, da müssen Dateien ausgetragen werden, Schnittstellen hergestellt werden und so. Sobald wir das haben, findet das viel interessantere Onboarding statt, weil auch da eigentlich sind schon wieder zwei verschiedene. Einmal haben wir das Versicherungs-Onboarding, Webinare, Einzelgespräche, Verträge werden unterschrieben und so weiter, ne, was da passiert. Und wir haben die ganzen anderen Benefits, die sehr digital umgebaut werden. Ja, da kann der Arbeitgeber den Arbeitnehmern sagen, folgende Benefits hast du zur Auswahl, such dir aus, was du davon haben möchtest und dann setze ich das zusammen. Ja, da gibt es dann zur Not gibt es noch Webinare, wo die Mitarbeitenden lernen, okay, was sind die verschiedenen Benefits? Wir haben ein E-Learning für ein paar von den Benefits oder einfach um die Plattform zu beschreiben. Aber das ist ein sehr gemischter Korb, ja, wie das vor sich geht. Klar ist aber auch da, auch wieder, was ich am Anfang gesagt habe, der Fokus auf das, was uns gut macht. Und das ist die sehr persönliche Betreuung und die sehr tiefgehende Betreuung. Ja, das heißt, das müssen wir auf der Versicherungsebene auf jeden Fall drin halten. Bei Essenszuschuss ist ganz einfach. Pass mal auf, lieber Mitarbeitende, hier hast du deine App, da ist dein Beleg, scan den, basta. Ja? Während bei Versicherungsprodukten, da geht es ja darum, was ist deine Lebenssituation, wie viel möchtest du jetzt investieren, möchtest du später Flexibilität haben, zu erhöhen, zu niedriger anzusetzen, zu pausieren und so weiter, da müssen wir komplett anders vorgehen. Das ist auch kein schnelles Onboarding im Sinne. Das ist ein Prozess, der End-to-End von Vertragsunterschrift bis alle Mitarbeitenden und die Firma sind mal betreut, vergehen fast 6 bis 8 Wochen. Ja? Wobei die App ist der allerkleinste Teil. Das geht rasend schnell. Ne? Die App geht rasend schnell. Wir schalten die live, wir haben die E-Mail-Adresse, schalten die live, super, da ist es. Ja? Zeigen den HR-Leuten noch und helfen denen noch, die ersten Apps, die Benefits einzurichten und dann zeigen wir ihnen, wie sie da auf individuellem Level das entweder selbst einrichten können oder wir sagen, okay, gib uns drei Gruppen, ich sag mal Praktikanten, normale Mitarbeiter, Führungsregene, welche kriegt welche Benefits-Pakete zur Verfügung und dann können sie das machen. Relativ easy. Aber Versicherung und so weiter, das ist, wo die Komplexität hergeht. Auch da wieder die verschiedenen Onboarding-Ebenen haben wir ausgerichtet auf das, was unsere Kunden und was der Markt da braucht. Ich persönlich komme aus dem alten E-Mail-Geschäft. Da war Onboarding immer so, okay, wenn einer, der sich eine Domain gekauft hat, nicht innerhalb von 2 Minuten in der Lage ist, die erste E-Mail zu verschicken, haben wir ein Problem. Ja? Ist natürlich ein komplett anderes Geschäft, ja. Und komplett andere Taktung und ein ganz anderes Gewicht auf Geschwindigkeit ist gut, aber Qualität und Betreuung und Sicherheit und Vertrauen ist viel, viel wichtiger als alles
andere. Verstanden. Onboarding, ich sag mal, ist nicht immer negativ, wenn es ein bisschen langsamer ist oder wenn es komplexer ist, weil ich glaube, das Schöne an eurem Businessmodell ist, dass wenn man einmal einen Kunden gewonnen hat und man, ich sag mal, gute Qualität liefert und den Kunden zufriedenstellt, dass er auch sehr lange bei einem bleibt. Also das schätze ich mal so ein. Und ich denke mal, das Geschäftsmodell basiert auch darauf, wahrscheinlich welche Pakete jeder Mitarbeiter bucht. Und da ist dann auch wahrscheinlich auch eine Variation drin, wie viel jeder Mitarbeiter jetzt sich, ich sag mal, hört sich vielleicht komisch an, aber vielleicht monetär auch wert ist, je nachdem, was für ein Paket er dann bucht. Liege ich da richtig?
Mhm. Diese Qualifizierung der Wertigkeit der Mitarbeiter passiert ja tatsächlich über den Arbeitgeber. Ja? Der Arbeitgeber bestimmt, wie viel möchte ich da gerne ausgeben für meine Mitarbeitenden und wie stufe ich das ab. Zum Beispiel haben wir einige Firmen, die sagen, die gehen nach Zugehörigkeit. Noch nicht mal so sehr nach Level, sondern nach Zugehörigkeit. So nach dem Motto, wenn du länger bei mir bleibst, lieber Arbeitnehmer, auch da wieder im Bereich Employer Branding, bekommst du mehr und mehr und mehr Benefits oder hast innerhalb der Benefits höhere Budgets. Ja, zu BAV, wie viel gibt der Arbeitgeberanteil dazu? Und so weiter. Diese Sachen. Andere Sachen sind natürlich gesetzlich geregelt, wo zum Beispiel der Boden ist, ja, BAV, ein Minimum muss passieren, ja, im Matching, aber nach oben ist eigentlich keine Grenzen gesetzt. Das heißt, da ist der Arbeitgeber komplett frei. Oder wie viele Benefits gebe ich dazu und so weiter. Da ist eigentlich der Arbeitgeber gefragt, wie sie da mit umgehen wollen. Was wir versuchen ist, wir steuern übers Pricing natürlich, ja, wenn es gewisse Schlüssel Benefits, wenn die gebucht werden, geben wir gerne andere Benefits entweder vergünstigt oder komplett kostenfrei dazu. Oder sowas wie ein Fokusthema wie Nachhaltigkeit. Wir haben Pakete, wo man nachhaltige Benefits mit anbieten kann. Die bieten wir durch die Bank billiger an als herkömmliche. Was ein bisschen kontraintuitiv ist, im Sinne von was man im Markt sieht. Die Biomilch ist teurer als die normale Milch. Wir sagen aber, wir investieren dort, um quasi für das Große und Ganze und auch moralisch gesehen dann natürlich das Gute voranzutreiben. Also da muss man nur einige Entscheidungen
machen. Ja, ich überlege gerade, ob ich das Fass Pricing Strategies überhaupt aufmache, weil oder ob das für heute so viel ist, weil das ist auch so. Ich meine, bei Acquisition haben wir eine halbe Stunde gebraucht.
Sorry. Pricing ist aber sehr einfach bei uns.
Pricing ist sehr einfach, dann erzähl mal.
Ja, Pricing ist, Versicherungsprodukte ist das Pricing natürlich schon gelöst. Ja? Es ist vorgeschrieben. Da gibt es nichts, was wir berechnen können und so weiter. Das haben die Versicherungsgesellschaften und auch der Gesetzgeber alles vorgeschrieben. Darüber hinaus, wie wir die Benefits bepreisen, hängt davon ab, welche Versicherungsprodukte da bei uns abgeschlossen werden. Da sind wir auch sehr offen mit. Ja? Je mehr Versicherungsprodukte, desto billiger werden alle anderen Benefits. Oder bis zum gewissen Grad sogar kostenfrei. Ne? Weil das eine ist unsere Cash-Cow und das andere ist das Nice-to-Have. Auch da wieder aufgebaut auf, wo kommen wir her? was ist unser Core als Firma und was haben wir dazugefügt? Und was bilden wir ab? Was ist die extra Serviceleistung, die wir, je nachdem, was man vorne gebucht hat, fast schon mit dazugeben? Ja, deshalb ist da auch die Digitalisierung so wichtig, weil was nicht passieren darf, ist, dass wir ein Benefit, was wir kostenlos dazugeben, genauso teuer ist für uns in der Abwicklung wie ein Versicherungsprodukt, genauso intensiv betreut werden muss und so weiter. Nee, da richtet sich das Pricing nach, wie aufwendig ist es für uns, wenn es für uns kaum bis kein Aufwand ist und die Cash Cows gebucht sind, da sind wir extrem großzügig. Was die anderen Sachen.
Verstanden. Ich glaube, was sehr mega interessant ist, ist, wie man letztlich die einzelnen Pakete auch kombiniert, um, ich sag mal, gewisse Pakete dann kostenlos abgeben zu können, weil die dann irgendwie, ich sag mal, das ganze Paket an sich dann auch attraktiver machen. Ist ja immer schön, wenn man sagen kann, hey, das kriegst du mit dabei. Und das kommt dann auch schöner wahrscheinlich beim Kunden an. Ich glaube, das ist so die Strategie, wo wir lange brauchen würden, um das zu diskutieren, wie man tatsächlich so einzelne Pakete miteinander kombiniert, weil wir machen das intern in der Agentur, haben wir auch einige, ich sag mal, Acquisition Strategies, die wir manchmal zum Beispiel reinschmeißen, einfach nur aus dem Grund, hey, okay, wir wissen, da kommt ein bisschen auch nochmal zusätzlich bei rum, Kunde ist happy, dass er da nochmal ein paar Kunden zusätzlich bekommen hat. Wir haben vielleicht daran nichts verdient, aber es hat uns auch nicht so viel gekostet, weil es vielleicht einfach nur eine Automation oder sowas ist. Aber bis wir zu diesem Punkt kommen, dass wir diese Entscheidung treffen können, geht viel Planung einher. Ich glaube, da können wir vielleicht echt gerne eine zweite Episode machen. Würde mich freuen.
Auch das ist eigentlich tatsächlich, so gerne ich die zweite Episode mit dir machen möchte, auch das ist bei uns in speziellen Geschäft, glaube ich, sehr einfach, weil auch da der Gesetzgeber das regelt. Das heißt, die Sachkostenzuschuss sind 50 Euro. Es gibt verschiedene andere Benefits, die bedienen sich aus dem Topf, aber 50 Euro und dann ist da zu Ende. Dann gibt es den Gesundheitsförderung, da gibt es andere Sachen. Also das regelt der Gesetzgeber. Das heißt, da können wir nicht unendlich Sachen reintun, sondern in dem, wo der Arbeitgeber sagt, das kostet für mich so viel netto wie brutto, wie es netto beim Arbeitnehmer ankommt, das ist reglementiert. Wenn es darüber hinausgeht, das ist dann der Punkt, wo es interessant wird, ja? Wo quasi unser Know-how dann wieder dazukommt, zu verstehen, aus steuerlicher Sicht, Arbeitnehmervorteil und dadurch gesehen natürlich, weil was ist das Objective für den Arbeitgeber? Das ist, die Talente zu halten und neue Talente zu gewinnen. Ja, das ist ja das Objective, was wir da bedienen oder wo wir zuarbeiten. Und da geht es dann so darum, okay, wie kombiniere ich diese Sachen? Und wie bringe ich die so zusammen, dass wir den möglichst größten Wert an den Arbeitgeber und sukzessive an den Arbeitnehmer mitgeben können, werden wir auf der anderen Seite auch dafür sorgen, dass nicht bei einer Steuerprüfung in 1, 2, 3, 5 Jahren dem Arbeitgeber da irgendwas auf die Füße fällt.
Verstanden. Ja, super. Ich glaube, das war ein tolles Schlusswort. Da haben wir einiges heute auf jeden Fall abgrasen können, einiges besprechen können. Ich habe echt viel lernen können, also danke dir dafür. Ich bedanke mich auch an alle Zuhörer. Ich hoffe, ihr habt die Episode genossen mit dem Maurice. Hat uns mal Einblick in eine ganz andere Welt gegeben. Und meinerseits nochmal vielen Dank an dich.
Hat mich sehr gefreut und vielen Dank und bis bald.
Dieser Podcast wird produziert von salespod.io bei Digital Umsetzen.